Wissen. Handeln. Der Podcast zur Internationalisierung und Wissenschaft.
Herzlich willkommen zu neuen Folgen von Wissen Handeln, dem Podcast der Jungen Akademie. In dieser Staffel widmen wir uns einem neuen Schwerpunkt, der Internationalisierung der Wissenschaft. Welche Herausforderungen entstehen durch Flucht, Repressionen und die Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit für internationale Kooperationen und den wissenschaftlichen Austausch? Und wie steht es um Internationalisierung at home und die Internationalität im deutschen Wissenschaftssystem? Wie kann man die Internationalisierung der Wissenschaft angesichts globaler Umbrüche neu denken? Ausgehend von diesen Fragen sprechen Mitglieder der Jungen Akademie mit Gästen aus Wissenschaft, Politik und Förderinstitutionen. Unter anderem darüber, wie geflüchtete Wissenschaftlerinnen unterstützt werden können, was Internationalisierung at home konkret bedeutet und welche Folgen autoritäre Regime für die Wissenschaftsfreiheit haben. Mein Name ist Johanna Gericke, ich bin Mitglied der Jungen Akademie und Sozialwissenschaftlerin an der Universität Mannheim.
Und ich bin Julia Gurol-Haller, ebenfalls Mitglied der Jungen Akademie und Politikwissenschaftlerin an der Universität Freiburg. In unserem heutigen Gespräch werfen wir gemeinsam mit unseren Gästen einen Blick auf das Thema Internationalisierung at home und wie es hier an unseren Universitäten in Deutschland umgesetzt wird. Unsere Gäste sind Katharina Schmidt, die Leiterin des International Office der Universität Potsdam, und Christine Müller, Leiterin der Abteilung Internationales Studium im Dezernat Internationales der Universität Bonn. Beide verfügen über langjährige Erfahrungen im internationalen Wissensmanagement, die sie in unterschiedlichen Positionen an verschiedenen Universitäten in Deutschland gesammelt haben. Herzlich willkommen, ihr beide. Beginnen wir doch erst einmal mit einer Begriffsdefinition. Was bedeutet eigentlich Internationalisierung at home in der heutigen akademischen Landschaft?
Hallo, also ich fange gerne an. Also es geht zurück auf den Umstand, dass man in den frühen 90er Jahren mit Erasmus Erfahrungen gesammelt hat, es aber tatsächlich Universitäten gab, die keine internationalen Partner hatten. Unter anderem die Universität Malmö in Schweden, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, hatten die keine Möglichkeit, durch ihre Kooperation in Erasmus Studierende ins Ausland zu schicken. Und 1998 haben sie angefangen, Internationalisierung at home zu praktizieren. Das ist tatsächlich eigentlich ein Maßnahmenbündel, was man natürlich auch vorher schon gekannt hat, aber es hatte eben ein neues Ziel bekommen, eine neue Zielgruppe auch. Und es sind also internationale und interkulturelle Lernmöglichkeiten in und um Hochschulen, die zum Beispiel Internationalisierung der Lehre umfassen, aber auch die Förderung des Kontakts zwischen deutschen und internationalen Studierenden.
Ja, und das Thema hat sich dann in den letzten 20 Jahren immer weiter ausgeweitet. Es ist immer größer geworden, weil auch die EU das mit übernommen hat. Es hat dazu mehrere Studien auch gegeben und der ganze Kontext hat sich dann immer weiter ausgeweitet. Also wird manchmal synonym benutzt mit Internationalisierung des Curriculums, aber das ist es eigentlich nicht. Es geht darüber hinaus. Es beinhaltet das. Also es geht eigentlich im Endeffekt darum, Internationalisierung möglich zu machen, auch zu Hause. Und besonders wichtig ist es dann geworden oder hat nochmal einen Push erhalten, als wir 2020 mit Beginn der Covid-Pandemie das Außeruniversitäre nicht mehr wirklich leben konnten, wo wir nicht mehr zu den Partnern konnten, die Partner nicht mehr zu uns konnten, die Studierenden nicht mehr ausgetauscht werden konnten. Und da hat man sich mehr oder weniger darauf besonnen, dass es ja eigentlich diese Good Practices gibt, dass man Internationalisierung auch anders schaffen kann. Und hat dann festgestellt, dass man das sehr gut mit digitalen Lösungen, aber eben auch mit Lösungen in der Lehre erreichen kann, dass Internationalität und Interkulturalität gelebt werden kann. Und zum ersten Mal wurde das aber so richtig sichtbar und wurde auch gefördert, sodass man das auch wirklich ausweiten konnte. Und wenn wir heute darüber reden, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, ist, dann denken wir da noch viel weiter. Also wir würden sagen, Internationalisierung at home ist zum einen die Internationalisierung für alle. Also das heißt, internationale Erfahrungen möglich machen für alle, die auch nicht mobil sein können oder nicht mobil sein wollen. Das ist also sehr viel inklusiver. Es geht darum, auch einem viel diverseren Studienumfeld oder Studierendenschaft und Mitarbeitendenschaft es möglich zu machen, Internationalität in Studium und Lehre und Forschung zu leben. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, ein internationales Umfeld zu schaffen. Also das soll viel weiter gehen als nur Willkommenskultur, nämlich einfach darum gehen, einen attraktiven Studien- und Wissenschaftsstandort zu schaffen. Und die International Offices hatten natürlich diese Zielrichtung schon immer, aber das wird immer wichtiger. Also Klar machen wir schon lange Studierendenmarketing. Es geht auch schon lange darum, Studienerfolg zu steigern. Aber inzwischen wird das natürlich auch immer mehr politisch gefordert und gewollt, weil der Bleibewille gesteigert werden soll und Fachkräfte gewonnen werden sollen, sodass das also auch gut zusammenpasst. Und wenn man jetzt diese beiden Komponenten zusammen denkt, dann kommt man zu so einem ganzheitlichen Ansatz. Und das ist das, was wir unter Internationalisierung at Home verstehen würden. Also es geht darum, den Ort internationaler zu gestalten für die Internationalen, aber auch mit den Internationalen, von den Einheimischen und für die Einheimischen, sodass Internationalität und Weltoffenheit für alle möglich wird. Und das kann eigentlich auch nur durch alle passieren. Also das International Office kann der Ermöglicher sein, aber eigentlich müssen alle involviert sein.
Genau, und ich glaube, was auch noch für mich dazu gekommen ist, ist, dass sich auch etwas grundlegend verändert hat. Also in der heutigen akademischen Landschaft ist man eigentlich eben nicht mehr zu Hause oder im Ausland, sondern viele von unseren Wissenschaftlern, unseren Gastwissenschaftlern, die kommen, die haben auch noch Projekte zu Hause oder an anderen Universitäten oder Hochschulen, an denen sie tätig sind. Und was wir aktuell zum Beispiel erlebt haben, ist, dass die Studierenden, die aus der Ukraine fliehen mussten, durchaus ihr Studium virtuell zu Hause fortgeführt haben und aber trotzdem bei uns physisch im Deutschunterricht waren. Und das ist natürlich für diese Menschen eine enorme Doppelbelastung auch, aber auch irgendwie großartig, dass das geht. Und das mit dem Push, Katharina, das fand ich, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, ganz interessant, weil Internationalisierung zu Hause ja heute tatsächlich auch mit den technischen Möglichkeiten wirklich zu Hause am eigenen Schreibtisch eben auch passieren kann. Und dafür müssen wir auch noch das Umfeld und die genauen Maßnahmen bestimmen, was das dann heißt. Also wie international bin ich, wenn ich meine Studentenbude eigentlich gar nicht mehr verlassen muss?
Ja, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Ich greife mal das Stichwort Internationalisierung für alle auf und auch die Frage nach der Zielgruppe von Internationalisierung at Home, die jetzt in euren Antworten auch schon angesprochen wurde. Was würdet ihr sagen, wer sind denn die Hauptzielgruppen von Internationalisierung at Home? Haben sich diese Zielgruppen sozusagen verändert im Zeitverlauf? Sind sie ja größer geworden? Und vielleicht als Anschlussfrage, wie werden dann insbesondere geflüchtete WissenschaftlerInnen in den Prozess von Internationalisierung at Home eingebunden und wie werden sie dabei unterstützt?
Da kann ich auch gerne anfangen. Internationalisierung zu Hause war eben früher für die, die eben nicht so mobil sein konnten aus verschiedenen Gründen. Und heute hat es sich eben zu diesem ganzheitlichen Ansatz verändert, den Katharina erklärt hat. Das Ziel ist also wahrhafte Internationalität für alle. Und das heißt, dass wir eben auch die Erfahrung und den Erfahrungsschatz, die Kenntnisse von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Ausland bei uns aufnehmen können und sollten. Und das ist tatsächlich aber oft eine besondere Herausforderung. Da kommen wir sicher auch gleich noch dazu, was die dann aufgrund ihrer, also wenn sie mit Stipendien hier sind, dürfen sie zum Beispiel an manchen Hochschulen gar nicht lehren. Das heißt, wie sehr erlaubt das System, Menschen wirklich aufzunehmen und ihnen wirklich eine neue akademische Heimat zu bieten? Katharina, vielleicht magst du noch ergänzen?
Ja, also die Bedingungen haben sich durch die letzten 10 Jahre sehr stark geändert, weil wir einfach in diesem ständigen Krisenmodus sind. Und durch Kriege und Krisen und große Migrationsbewegungen ganz andere Zielgruppen auch an die Hochschulen kommen und wir sie natürlich auch sehr, sehr gerne zu uns holen. Und dass auch die ganze Arbeit nicht nur der International Offices, sondern auch der Universitäten sehr verändert hat. Also auf der einen Seite war Internationalisierung at Home oder Internationalisierung natürlich immer ein Teil der strategischen Ausrichtung und der Gesamtarbeit einer Universität. Gleichzeitig ist dann immer stärker der Gedanke der Third Mission und der gesellschaftlichen Verantwortung der Universitäten gewachsen. Und die letzten 10 Jahre waren dann wirklich, als ob diese Themen nochmal ganz stark auf den Prüfstand gestellt wurden. Also dass es eben nicht reichte zu sagen, na klar sind wir gesellschaftlicher Akteur, und wir stehen für akademische Freiheit ein und wir unterstützen WissenschaftlerInnen, sondern das wurde auch vermehrt angenommen oder wurde auch vermehrt gebraucht. Und da sieht man dann eben wirklich, wie das dann umgesetzt werden muss und was das für Schwierigkeiten mit sich bringt, aber was es eben auch wieder für Bereicherung mit sich bringt.
Herzlichen Dank schon mal für diese Einblicke. Und das Stichwort Diversität ist eben auch schon gefallen, ne? Also Internationalisierung, internationale Möglichkeiten für alle, habt ihr beide angesprochen. Welche Rolle spielt denn die Internationalisierung at Home im Kontext von Diversität? Wie würdet ihr das beschreiben?
Also im Endeffekt könnten wir ja Internationalität als einen Aspekt von Diversität verstehen. Oder verstehen es natürlich auch so. Also es wird ja immer stärker auf die Diversität auf dem Campus, aber auch in der Gesellschaft Wert gelegt und eingegangen. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die zum Beispiel die International Offices, aber auch andere Bereiche der Universität schon sehr lange im Blick hatten, aber die eben in den letzten Jahren stärker auch wiederum sichtbar wurden und wichtiger wurden. Und wir haben tatsächlich in den letzten Jahren dazu eine größere Studie gemacht, zusammen mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus Polen und aus Deutschland, und haben uns unter dem Titel Managing Internationalization versus Managing Diversity angeschaut, wie Internationalisierung und Diversität an deutschen und an polnischen Unis umgesetzt wird. Für uns als Practitioner war das immer klar, dass das zusammengehört. Aber die Wissenschaftler, mit denen wir gearbeitet haben, haben gesagt, nee, das ist total separat, denn man konnte es nirgendwo finden in der Literatur. Weil wir eine Gruppe von Mitarbeitenden sind, die jetzt nicht unbedingt ständig wissenschaftlich publiziert. Und um diesen Unterschied mal wettzumachen, haben wir uns das tatsächlich genauer angeschaut und haben eben alle Universitäten in Polen und in Deutschland dazu befragt, wie sie Diversität und Internationalisierung in ihren Universitäten institutionalisiert haben. Also wer macht das? Wie viele Menschen machen das? Gibt es dazu Führungspersonen, die diese Themen haben? Und wie wird das dann auch wiederum nach außen gezeigt, zum Beispiel auf der Website? Und was dabei ganz klar wurde, ist eben, dass die Practitioner das natürlich zusammendenken und auch teilweise zusammenleben, dass die Strukturen der Universitäten sowohl in Deutschland als auch in Polen das aber gar nicht unbedingt abbilden. Während die Internationalisierungsstrukturen teilweise schon sehr gut ausgebaut sind, weil sie einfach seit Jahrzehnten laufen, sind die Diversitätsstrukturen teilweise noch ein bisschen mehr verstreut und sind auch sehr unterschiedlich, haben auch meistens sehr viel weniger Personal. Und jetzt zu überlegen, okay, was wäre denn der nächste Schritt? Soll das zusammengeführt werden? Muss das zusammengeführt werden, wie das an vielen großen amerikanischen Unis ist, wäre natürlich ein Gedanke. Aber was wir von den Kollegen und Kolleginnen und auch von den Vizepräsidenten, Rektorinnen und so weiter gehört haben, war eigentlich so unterschiedlich, dass man diesen einen Weg für alle gar nicht finden kann, sondern man muss einfach davon ausgehen, dass es sehr unterschiedlich ist, dass es sehr viel damit zu tun hat, wie eine Universität diese Themen lebt, wo die hergekommen sind, wie die verankert sind. Was ganz klar ist, es muss mehr zusammengedacht werden, es muss auch mehr zusammengearbeitet werden. Es gibt auch dieses Engagement auf der Arbeitsebene, dass die Themen zusammengedacht werden, dass sie auch teilweise zusammen umgesetzt werden. Aber das ist dann eben meistens nicht strukturell vorgegeben, sondern tatsächlich das Engagement der Mitarbeitenden, die sagen, okay, lasst uns diese Themen zusammendenken.
Mhm. Kannst du konkret von der Uni Potsdam, wo du ja derzeit bist, einfach berichten, wie es dort gehandhabt wird? Also was da die strategische Ausrichtung ist, was Internationalisierung und Diversität angeht?
Also bei uns gibt es das Koordinationsbüro für Chancengleichheit an der Uni Potsdam, das KFC. Und da ist natürlich schon einiges zusammengezogen, was eben an Inklusionsthemen, Diversitätsthemen, internationalen Themen, Antidiskriminierungsthemen an einer Universität gelebt wird und auch unterstützt werden soll, beziehungsweise auch einfach wirklich Arbeit und Beratung braucht. Und mit denen arbeiten wir eben sehr eng zusammen als International Office. Das heißt, wir versuchen, unsere internationale Arbeit und die Arbeit des KFC zusammenzudenken und zusammen zu gestalten. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen gemeinsamen Antrag gestellt, noch mit zwei anderen Institutionen der Universität, um zum Beispiel Female Leadership in der Welt draußen stärker zu unterstützen und Wissenschaftlerinnen in der ganzen Welt eben zu unterstützen, vor allem im globalen Süden, sich weiterzuentwickeln. Und da würde man eben genau dieses Zusammenspiel dann sehen.
Und Christine, wie ist das in Bonn?
Also bei uns gibt es auch eine Stabsstelle für Chancengerechtigkeit und Diversität. Und also wir haben einen regelmäßigen Austausch miteinander und arbeiten halt vor allem so auf der praktischen Ebene. Also es gibt natürlich auch von der Hochschulleitung strategische Treffen, aber so im praktischen Alltag funktioniert das eben auch sehr, sehr gut, weil wir zum Teil bei uns Anfragen haben für Stipendien, zum Beispiel von geflüchteten Doktorandinnen und Doktoranden, und das geht bei uns manchmal nicht in der Förderung oder nicht so schnell. Und dann gibt es eben da weitere Möglichkeiten, über die die Kolleginnen halt beraten können. Das ist, glaube ich, so eine von den ganz vielen Möglichkeiten, wo wir uns das Leben wirklich sehr erleichtern miteinander. Was ich auch immer sehr wichtig finde zu sagen, dass deren Arbeit, also was getan wird zum Beispiel für Studierende ohne Abitur oder nicht mit dem herkömmlichen oder dem bisher so allgemeinen Bildungsweg an die Universität. Wenn es eben mehr Vorkurse gibt, dann helfen diese Vorkurse auch den internationalen Studierenden, die eben auch aus einem anderen Bildungssystem kommen. Und das heißt, unser Kampf für inklusivere Zugänge zu Hochschulbildung ist ein gemeinsamer. Und das, also hier bei uns passt das auf jeden Fall sehr gut zusammen. Und wie Katharina sagt, es gibt unterschiedliche Schwerpunkte in der Arbeit, aber die gerade beim Thema Internationalität, aber auch Inklusivität sehr gut zusammen gedacht werden können und gerade im Alltag, glaube ich, auch gut zusammenpassen.
Ja, vielen Dank. Ihr habt ja auch schon die extra Betreuungs- und Care-Arbeit angesprochen. Wie wird denn die Care-Arbeit, also die Betreuung von internationalen Wissenschaftlerinnen im Rahmen von Internationalisierung at Home organisiert? Also welche Rolle spielen da auch die lokalen Kolleginnen, zum Beispiel bei der Wohnungssuche oder bei Behördengängen? Und wie werden denn die Kolleginnen, die solche Aufgaben übernehmen, auch entlastet oder wie wird das ihnen anerkannt?
Bei uns sehe ich tatsächlich manchmal einen gewissen Gegensatz von Strategie und operativem Geschäft. Dass in der aktuellen hochschulpolitischen Entwicklung, in der immer mehr strategische Einheiten gebraucht werden, aus verschiedenen Gründen, auch weil politische Erwartungen an die Hochschulen zunehmend gestellt werden, die eben nicht nur Forschung und Lehre umfassen, dann die operative Arbeit bisweilen aus dem Blick gerät. Also die Care-Arbeit und wir haben den, also als wir den Begriff für uns ausgesucht haben, tatsächlich auch mit der Familienarbeit, dass sie tatsächlich manchmal schlecht entlohnt und wenig sichtbar und auch wenig Dankbarkeit erfährt. Und würden hier gerne, glaube ich, auch, ich hoffe, Katharina, da spreche ich auch für dich, so eine Lanze brechen für die vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen an ganz verschiedenen Stellen, sowohl in der Hochschulverwaltung als auch in den Fakultäten, als auch an anderen Stellen, die sich unglaublich viel Mühe geben. Denn was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass diese Aufnahme von Menschen aus dem Ausland einfach sehr viel Zeit, sehr viel Engagement und oft über das eben den normalen Arbeitsalltag betreffende hinaus erfordert. Das International Office ist dabei oft so ein Hauptansprechpartner und zentrale Anlaufstelle für Fragen, also für alle strukturellen Maßnahmen zur Aufnahme von internationalen Studierenden und Wissenschaftlerinnen. Und viel Arbeit wird abgenommen, auch in den Fakultäten, also vom Sekretärinnen-Netzwerk, auch von einzelnen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und von den Professoren selber. Also auch die müssen Wohnungsanzeigen durchkämmen und die Abholung vom Bahnhof organisieren. Und gerade, also wenn man auf die Gruppe der geflüchteten Studierenden und Wissenschaftler schaut, ist es eben unglaublich individuell. Und die Kolleginnen berichten eben, dass sie zu unmöglichen Zeiten dann manchmal am Bahnhof stehen und eben versuchen, irgendwie auch wenn man ein Zimmer erst bekommt, zu einem späteren Zeitpunkt dann eine Zeit für die Überbrückung zu organisieren und also sich da privat unglaublich reinhängt. Und ohne dieses Engagement von Einzelpersonen wäre es halt eigentlich nicht machbar. Und dieses Engagement wird aber nicht immer gesehen, also manchmal schon und das freut dann, glaube ich, alle. Aber hier, wenn wir hier strukturell etwas verbessern könnten, dann wäre, glaube ich, viel gewonnen für alle Seiten.
Ja, ich würde da sogar, glaube ich, noch mal einen Schritt weiter gehen. Also die Welcome Center, die ja damals auf Initiative der AVH mitentwickelt wurden, sind natürlich ein ganz großer, wichtiger Baustein, den wir inzwischen in den meisten Hochschulen haben oder zumindest dann vielleicht einzelne Personen, die diese Aufgabe oder die zentrale Aufgabe machen. Aber das sind natürlich alles Aufgaben, die nicht so unbedingt zu so einer klassischen Universitätsverwaltung oder auch anderen Bereichen der Universität passen. Das geht auch nicht innerhalb der normalen Öffnungszeiten oder der normalen tariflichen Zeiten. Und gerade das wird halt oft dann gar nicht anerkannt und wird auch natürlich nicht irgendwie die große Expertise, die diese Kollegen und Kolleginnen, meistens sind es ja doch Kolleginnen, entwickelt haben über die Jahre, irgendwie tariflich abgebildet. Und das wäre natürlich total wichtig, denn ganz häufig werden die zwar schon gelobt, aber es ist natürlich dann schwierig, sie weiterzuentwickeln und auch ihnen die entsprechenden Vergütungen sozusagen zukommen zu lassen. Und besonders prekär ist es jetzt eigentlich in den letzten Jahren geworden durch die geflüchteten WissenschaftlerInnen, die dazugekommen sind, weil wir da natürlich noch mehr auf Flexibilität setzen müssen, die wirklich dann mit der Arbeit der Universitätsverwaltung richtig clasht. Und wenn ein Formular eben für einen bestimmten Vorgang bis 12 Uhr irgendwo sein muss. Es muss aber aus Kiew kommen und in Kiew gibt es keinen Strom oder kein Internet. Dann ist es für beide Seiten sehr, sehr unerträglich, damit umzugehen und tatsächlich auch noch ja positiv miteinander umzugehen. Ne? Weil man auf der einen Seite immer denkt, das muss doch jetzt irgendwie machbar sein. Und die andere Seite aber eben auch ihre Vorgaben hat und sagt, nee, wir müssen das aber bis 12 Uhr haben, sonst kriegen wir keine Unterschrift und dann kann das nicht gefeilt werden und dann passiert da nichts mehr. Und es kommt dann häufig zu diesem Image der Verwaltung, die nicht möchte. Dabei ist es gar nicht so in den meisten Fällen, sondern es ist eben wirklich eine Flexibilität, die hier verlangt werden müsste, die aber strukturell nicht abzubilden ist in der Universität. Und ich glaube, das wäre wichtig, daran was zu tun.
Ja, vielen Dank an euch beide für eure spannenden Antworten. Wie können denn internationale Netzwerke und Initiativen dazu beitragen, die globale Wissensgemeinschaft zu stärken und gleichzeitig aber auch lokale wissenschaftliche Institutionen internationaler zu machen?
Also das gleichzeitig ist hier, glaube ich, das Spannende, weil das in vielen Fällen das ist, was wir gar nicht so richtig registrieren. Wir sind nämlich ganz häufig nur mit dem Ermöglichen beschäftigt, also zu überlegen, okay, wie können wir denn jetzt hier unterstützen? Und das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, in den letzten 10 Jahren eben immer wichtiger geworden und immer stärker geworden. Ne? Also eine Scholars at Risk-Initiative gibt es ja schon seit der Jahrtausendwende, beziehungsweise seit den späten 90er Jahren, aber erst 2015 beziehungsweise 2017 sind dann die wichtigen Förderprogramme, also die Philipp-Schwarz-Initiative der Humboldt-Stiftung und die Martin-Roth-Initiative der IFA dazugekommen. Und das sind natürlich Förderprogramme, die für uns ganz, ganz wichtig sind und auf die wir uns konzentrieren. Und manche Universitäten, manche Hochschulen haben auch nochmal Fördermöglichkeiten drumherum. Aber das sind natürlich die wichtigen Punkte, die einerseits die Arbeit ermöglichen und andererseits dann auch nochmal nach außen zeigen, wie wichtig das gerade ist. Und ganz häufig ist man wirklich mit der Antragstellung beschäftigt, mit der Verwaltung dieser Programme. Und das für den Menschen, was dahinter steckt, kommt dann teilweise zu kurz, weil dafür einfach keine Kraft mehr da ist oder dann einfach auch keine Zeit da ist und der nächste Antrag gestellt werden muss. Und auch das ist natürlich eine Aufgabe, die jetzt nicht klassisch in der Verwaltung gegeben war, sich mit traumatisierten Menschen zu beschäftigen oder sich mit traumatisierten Menschen und ihren Familien zu beschäftigen. Und wenn ich dann versuche, das in irgendwelche Abläufe reinzubringen, die nötig sind, damit es passieren kann, und gleichzeitig versuche, mit dem deutschen Gesundheitssystem umzugehen und irgendwelche psychologischen Sprechstunden zu finden, vielleicht auch noch auf Englisch oder noch in einer anderen Sprache, dann wird es eben wirklich herausfordernd. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass durch diese Wissenschaftler und Studierenden, die wir jetzt in den letzten Jahren hier schon aufgenommen haben, wir auch ganz, ganz viel an Expertise, an Erfahrung gewonnen haben, die wir viel stärker noch auffangen müssten eigentlich. Wir müssten auch, glaube ich, viel stärker noch darauf setzen, dass die sich untereinander eher vernetzen. Da gibt es in den USA eine Initiative, das New University in Exile Consortium, was eben aus der Erfahrung der exilierten Wissenschaftler des Dritten Reichs zieht und sagt, die brauchen nicht nur eine wissenschaftliche Heimat und die brauchen auch nicht nur das Formale, sondern die müssen sich auch als Community wiederfinden können. Und da kommen wir auch ganz gut eigentlich wieder zu der Internationalisierung at Home zurück, weil wir natürlich unseren Campus und unsere Hochschulgemeinschaft extrem bereichern an ihren eigenen Erfahrungen, an neuen kulturellen Einsichten, an neuen Perspektiven und Horizonten, die da aufgemacht werden, wenn wir nicht nur beim Willkommen bleiben, sondern wenn wir tatsächlich zu so einer richtigen Teilhabe in der Internationalisierung und in der Universität kommen können. Und dafür, ja, wir brennen da natürlich alle für, aber es bräuchte eigentlich viel mehr Zeit und Ressource, um das wirklich abschöpfen zu können und damit wirklich weiterarbeiten zu können.
Wie wird Internationalisierung at Home denn in anderen Ländern erfolgreich umgesetzt? Also welche konkreten Beispiele haben wir hier, die vielleicht auch als Vorbild dienen könnten für deutsche Universitäten? Und vielleicht noch etwas größer gefragt, was können und sollten deutsche Hochschulen und die deutsche Bildungspolitik von diesen Beispielen lernen?
Also ich kann vielleicht ein Beispiel nennen und vielleicht noch ergänzen zu dem, was Katharina gerade gesagt hat, dass mir da natürlich auch immer Science Diplomacy einfällt, dass wir eben gerade mit diesen neuen Krisen auf der Welt und unter neuen, schwierigeren Herausforderungen als bisher eben wissenschaftliche Kontakte halten sollten oder das zumindest versuchen sollten. Und dann natürlich auch mit Wissenschaftlern, die schon vor Ort sind, geht es dann zum Teil leichter, als wenn sie eben noch in ihren Ländern sind. Als ich mir ein Beispiel überlegt habe, was für mich so ein Baustein wäre, der ganz gut helfen könnte. Ich habe von 2011 bis 2014 an der Technischen Uni Warschau unterrichtet, Deutsch als Fremdsprache mit dem DAD. Und die Technische Uni Warschau hatte damals die Sprachenpolitik, dass ihre Absolventen mindestens 2 Fremdsprachen können müssen auf B2-Niveau. Und ich fand das immer so ganz schön, dass eine technische Uni sich so dieses Ziel setzt, einfach eine Vielsprachigkeit auf dem Campus zu ermöglichen. Die hatten dann auch ein Riesensprachenzentrum. Aber ich glaube zum Beispiel, dass in vielen Fächern, also Englisch natürlich als Sprache gut funktioniert, aber gerade in den Sozial- und Geisteswissenschaften eben auch andere Sprachen und Sprachkenntnisse notwendig wären und durch das Erlernen der Sprache ja dann auch Kenntnisse, die Studierende erwerben über Länder und Geschichte und aus denen diese Sprachen kommen.
Und natürlich dadurch auch wieder eine verstärkte Integration in die Gesellschaft. Ne? Und wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren ja verstärkt gemerkt, dass ein reines Studium auf Englisch natürlich dann zu einem tollen Masterabschluss führt, aber nicht unbedingt zu dem Willen oder auch zu der Perspektive, hier bleiben zu können. Und es geht uns jetzt gar nicht darum, alle internationalen Studierenden in Deutschland zu halten und einen Braindrain in den Heimatländern zu verursachen. Aber es geht ja schon darum, die Perspektive zu eröffnen und zu sagen, ihr könnt hier bleiben und wir würden euch auch sehr gerne als Fachkräfte hier haben. Und da ist es natürlich gut und wichtig, wenn rechtzeitig auch ans Deutschlernen gedacht wird. Denn natürlich kann ich vielleicht, je nachdem, welche Arbeit ich später mache, in der Wissenschaft oder eben auch außerhalb der Wissenschaft, mit Englisch durchkommen. Aber um wirklich dann in der Gesellschaft auch ein Teil zu werden, wäre es natürlich schon wünschenswert und gut, damit ich Teilhabe habe, auch Deutsch zu lernen. Und da müssten wir einfach auch nochmal unsere Deutschangebote ganz anders aufstellen, um viel mehr zu ermöglichen, als einfach nur das, was vom Studium her gefordert wird.
Vielen herzlichen Dank. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr uns eure Visionen für die zukünftige Rolle von Internationalisierung at Home in der deutschen Hochschullandschaft und darüber hinaus schildern könntet. Welche Entwicklungen und welche Themen erwarten uns eurer Meinung nach in den kommenden Jahren und welche Chancen und Risiken zeichnen sich eurer Meinung nach ab? Wer möchte anfangen? Christine.
Also ich glaube, was uns beiden im Vorgespräch einfach total aufgefallen ist, ist, dass dieser Krisenmodus halt bleiben wird. Also wir sind jetzt seit ungefähr 10 Jahren im Dauerkrisenmodus durch verschiedene Konflikte in dieser Welt oder durch die Pandemie. Auf jeden Fall scheint das kein Ende zu nehmen und auch die Aussichten sind nicht so, dass es irgendwie ruhiger wieder werden würde. Für uns ist ein zentraler Punkt, dass verantwortliche Internationalisierung damit immer relevanter wird, und zwar eben nicht nur at home, sondern insgesamt. Also die Verantwortung für eingeladene Gäste und für Geflüchtete und für Menschen, die überhaupt zu uns kommen, auch Wissenschaftlerinnen, die im Exil sind oder zu uns ins Exil flüchten. Und verantwortlich heißt dann eben auch die Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und den beteiligten Personen, die hier das operative Geschäft dann machen. Also, dass wir einfach uns wirklich genau anschauen müssen, was wir machen, was wir wollen und wer dann diese Aufgaben ausführen soll. Und für mich wäre da ein zentraler Punkt, dass, ne, also was wir vorhin eben auch gesagt haben, ist, ne, mit 2015 und späteren Jahren gab es dann eben auch eine ganze Reihe von Sonderprogrammen, die aufgesetzt wurden. Also für die Wissenschaftler Philipp Schwarz unter anderem, für die Studierenden gab es vom DAD auch Programme, die hießen dann Integra und Welcome. Und es waren aber immer nur Projekte. Also es gab Projektmittel, die gab es dann für einige Jahre und dann eben nicht mehr. Und eigentlich wissen wir aber jetzt über den Zeitraum von wirklich vielen Jahren am Stück, dass wir diese Verstetigung brauchen, dass es eben nicht nur Projekte sind, sondern dass die Krisen bleiben. Und die Menschen, die über diese Krisen dann zu uns kommen, manche auch bleiben wollen und wir auch da einen Rahmen schaffen sollten, aber dass wir auf jeden Fall sie auch wirklich zu einem Teil unserer Gesellschaft machen sollten. Oder wie siehst du das, Katharina?
Ja, also ich würde das auf jeden Fall unterstützen. Und es geht uns gar nicht darum, immer mehr zu machen und immer mehr an Personal und Ressource zu binden, aber tatsächlich da eine Verstetigung zu schaffen und darauf zu schauen, dass man Mitarbeitende wirklich auch auf- und weiterbilden kann, dass man Strukturen aufbauen kann, sodass wir irgendwann dann wirklich die Basis so solide haben, dass wir uns dann um die Menschen auch wirklich kümmern können, die kommen. Und das ist natürlich ähnlich wie zwischen Publikationen und vielleicht Lehre, dass das eine stärker gesehen und stärker gewertschätzt wird als das andere. Und das wäre wichtig, dass das beides passiert. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist für uns, ist dieses Thema, dass es weder zu Hause noch in der Ferne ist, sondern Internationalisierung ist halt Teil der Universität und des universitären Lebens und sowohl in der Lehre als auch in der Forschung und sollte für alle zu erreichen sein und auch zu erleben sein. Und was ich mir ganz gut vorstellen könnte, ist, dass nicht nur diese Anforderungen immer weiter wachsen, was wir jetzt auch so mit Internationalisierern natürlich immer besprechen und wo wir auch natürlich den entsprechenden Austausch haben zum Glück, sondern dass diese neuen European University Netzwerke, die ja auch bleiben werden, davon gehen wir jetzt erstmal aus, da auch nochmal Fortschritte bringen könnten, weil dort diese Aufgaben wie Capacity Building und die Entwicklung von Strukturen in der Governance eben auch wirklich Aufgabe sind und nicht nur nebenher geschehen sollen. Und dass daraus dann einerseits gute Impulse kommen, weil man in der Allianz Themen bearbeitet und entwickelt und andererseits dadurch aber auch diese Themen nochmal sichtbarer und strukturierter macht. Und ich glaube, was für uns wichtig ist, ist, dass man dabei aber dann auch nicht das außereuropäische Umfeld, die ganze Welt aus dem Blick verliert, ne, durch diese Konzentration auf den europäischen Hochschulraum, sondern dass wir auch da verantwortlich handeln, unseren Kollegen und Kolleginnen, Studierenden und allen in der Welt gegenüber und uns jetzt nicht zu einer, ja, Hochburg von europäischer Internationalisierung entwickeln, sondern auch tatsächlich den Rest der Welt im Blick behalten.
Das ist ein gutes Stichwort. Darf ich noch ganz kurz ergänzen? Denn diese weltweiten Krisen, die wir aktuell sehen, werden Mobilität natürlich auch einschränken. Zum Beispiel durch die Klimakrise und Maßnahmen, die gegen die Klimakrise und Erderwärmung getroffen werden, wird Mobilität auch zurückgefahren. Also, dass man sich schon zweimal überlegt, fliege ich da jetzt hin oder lade ich Gäste ein, für einen sehr kurzen Zeitraum zu uns zu kommen? Oder ist es dann nicht besser, wieder auf längere Aufenthalte zu setzen? Und dann natürlich, dass manche auch gar nicht mehr reisen können. Also es gab ja letztes Jahr die Expertinnen aus der Sinologie, die dann gesagt haben, also ne, ein Teil der Sinologen, die sagen, sie können nicht mehr nach China reisen aktuell und dadurch natürlich auch Nachteile erfahren. Und das, glaube ich, sehe ich an verschiedenen Stellen. Und was ich auch sehe, und deswegen würde ich es, glaube ich, noch ganz gerne ergänzen, dass es eben nicht nur an der Universität ist, also Internationalität ist ein unglaublich wichtiges Thema, ne, das wir jeden Tag erfahren an unseren Hochschulen. Aber es ist eben auch für die Gesellschaft ein neues Thema. Und ich glaube, gerade in Deutschland tun wir uns ja manchmal so ein bisschen schwer, diese weltweiten Krisen wirklich anzunehmen und zu sagen, auch mein Alltag muss sich jetzt oder wird sich verändern, egal ob ich will oder nicht auch. Und wofür ich gerne plädieren würde, wäre so eine neue Großzügigkeit. Also, dass der neue Kollege vielleicht nicht ganz perfekt Deutsch sprechen muss, vielleicht gar nicht erstmal, sondern erst auf Englisch hier anfangen kann und dann nach und nach Deutsch lernt. Und das würde ich auch für die Vermieter in den Raum werfen, dass auch da der Nachname nicht mehr entscheiden darf, ob ich ein Zimmer vermiete oder nicht. Und eben auch bei den Arbeitgeberinnen, dass eine neue Offenheit wäre schön, dass wir diese gesellschaftlichen Krisen, die uns erwarten werden, auch gemeinsam und ja, also vielleicht auch was Positives auch entwickeln, denn die Menschen bringen ja dann auch einfach ganz viel mit, von dem wir eben lernen können, gerade was den Umgang mit Krisen angeht. Katharina.
Ja, und auch gar nicht unbedingt immer nur den Umgang mit Krisen, sondern einfach, was Interaktion untereinander angeht, ne? Also ich glaube, dass, wir hatten es ja vorhin schon mal so kurz angesprochen, dass ganz viel Internationales, Interkulturelles passiert, was wir gar nicht unbedingt verzeichnen. Und da sind so viele Erfahrungen und so viele tolle Begegnungen, von denen wir zukünftig lernen können und die wir weiter nutzen können, sodass das gar nicht nur eine Flexibilität und Großzügigkeit sein muss, sondern auch ein Empfangen, sodass es eigentlich eine ganz groß positive Entwicklung sein könnte, die wir hier erleben gerade.
Ja, herzlichen Dank. Wir sind jetzt leider schon am Ende unseres heutigen Gesprächs angelangt. Aber bevor wir abschließen, hätte ich noch eine letzte Frage an euch beide. Ihr habt ja jetzt schon auch einige Wünsche geäußert, auch in Richtung Gesellschaft und Politik. Leider ist ja momentan die politische Stimmung nicht im Sinne der Willkommenskultur in vielen Regionen hier in Deutschland. Was wünscht ihr euch denn von der deutschen Politik und von der deutschen Forschungspolitik, wenn ihr einen Wunsch äußern könntet?
Ich fange gerne an, und wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre das tatsächlich zuzuhören. Also es geht, glaube ich, gar nicht erstmal um Mittel oder neue Programme oder Ähnliches, sondern wir haben so viel Expertise vor Ort durch Menschen, die fliehen mussten, Menschen, die zu uns gekommen sind für kurze Zeit, für längere Zeit, Menschen, die bleiben wollen. Und ich habe oft das Gefühl, dass aufgrund von zu viel Hektik im Alltag nicht genug Aufmerksamkeit bleibt für das, was sie mitbringen wollen. Und dazu kommt, dass wir, glaube ich, selten nachfragen. Ich glaube, ein Teil unserer Kultur ist, dass wir oft davon ausgehen, wenn es ein Problem gibt, dann kommt der schon. Aber dass man einfach viel häufiger Kolleginnen, Kollegen, Studierende und Gastwissenschaftlerinnen auch fragen kann, wie läuft's denn? Kann ich was tun? Und wie ist denn deine Meinung zu diesem Thema? Und ich glaube, dass wir das auch häufiger abholen müssten. Und das würde ich mir an ganz, ganz vielen Stellen wünschen.
Vielen Dank, Katharina.
Das Zuhören wäre, glaube ich, auch mein großer Wunsch. Und dann gerne noch ein ganzheitlicherer Blick. Also tatsächlich die Themen stärker miteinander zu vernetzen und nicht in ihren Silos zu lassen. Also wir haben es ja am Thema Diversität und Internationalität gesehen. Wir haben es aber auch an den anderen Themenkomplexen gesehen, dass die Internationalität im Endeffekt immer mitgedacht werden sollte, immer mitschwingen sollte, beziehungsweise einfach präsent ist und dann auch entsprechend gesehen und bewertet werden sollte und ausgenutzt werden sollte.
Ja, vielen herzlichen Dank. Wir möchten uns ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit uns über diese wichtigen Themen zu sprechen.
Auch von meiner Seite aus ganz, ganz vielen Dank an euch beide für die Zeit, die ihr euch genommen habt und für die super spannenden Einblicke, die ihr aus eurer Arbeit uns geben konntet, eure Perspektiven, eure Beispiele. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön, dass wir dabei sein durften.
Ganz herzlichen Dank.
Wissen. Handeln. Der Podcast zur Internationalisierung und Wissenschaft.